Es gibt Personen, die wenige Entscheidungen treffen, aber in der Hauptrolle werden immer Entscheidungen getroffen. Was darüber hinausgeht, ist einfach okay, wenn es jede Person selber für sich entscheidet, wie weit sie reinspringen will und wie viele andere Projekte sie an sich nimmt. Und die anderen Projekte führen denn zu mehr Entscheidungen.
Seid ihr auch transparent in Bezug auf Finanzen? Also wie werden Entscheidungen getroffen, die mit höheren Kosten verbunden sind? Und gibt es dazu sowas wie ein vordefiniertes Rahmenwerk oder ein Spezialgremium oder ganz anders?
Wie verhindert man, dass es am Ende nicht doch eine Pseudo-Selbstorganisation ist, bei der zwar theoretisch irgendwie alle Entscheidungen treffen könnten, aber am Ende die Entscheidungen doch nur oben getroffen werden?
Hallo und willkommen zu 2 um 9. Wir sind Berenike und Fabian von Schoolcraft, einem Sozialunternehmen im Bildungsbereich. Bei Schoolcraft entwickeln wir mit dem Worksheet Crafter eine Software, mit der Lehrkräfte differenziertes Unterrichtsmaterial erstellen können. In unserem Unternehmen leben wir Selbstorganisation nach dem Vorbild von Frédéric Laloux. Und in diesem Podcast teilen wir beide unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Sozialunternehmertum und unserer selbstorganisierten Arbeitsweise. Viel Spaß beim Zuhören!
Fabian, ich grüße dich in alter Manier zur nächsten Folge 2 um 9.
Ja, guten Abend, Berenike.
Ja, guten Abend an mich, guten Morgen an dich, fast guten Mittag. Kurz vor deiner Mittagspause plaudern wir noch eine Runde. Denn wir haben gedacht, in dieser Folge beantworten wir mal die ganzen LeserInnenbriefe und Faxe, die uns in den letzten Wochen und Monaten erreicht haben. Die ganzen Nachfragen, die sich da türmen bei uns. Wir leeren mal das Postfach und haben uns mal ein paar rausgezogen. Hast du Lust, drüber zu reden? Fragen zu beantworten?
Also wir versuchen mal, ein paar Fragen zu klären. Ob wir alle hinbekommen, sehen wir noch. Ja, logisch, ja. Lass es mal reingehen, ja.
Ja. Das ist quasi zufallsmäßig, wie beim Lotto. Ziehen wir da jetzt was aus dem Stapel raus, so vom unteren, mittleren, dritten. Raschel, Fabian. Die Frage, die uns hier zugesteckt wurde. Okay, lautet und zwar ganz spannend. Habt ihr Kolleginnen, die weniger Entscheidungen treffen oder es gar nicht möchten? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Da sind wir schon mittendrin.
Hat es übrigens gerade so einen Lotto-Fee-Touch, finde ich gerade schön.
Finde ich auch. Ich bin auch bildlich dabei gewesen, wie das jetzt so, der Soundeffekt hat nicht ganz gestimmt, aber kann man dran arbeiten.
Ich finde, Lotto-Fees wohnen auch in Neuseeland immer. Aber zu der Frage, ob wir Kolleginnen haben, die weniger entscheiden oder nicht entscheiden möchten. Ich kann am Anfang, du quetschst einfach rein. Ja, haben wir auf jeden Fall. Und das ist ja für dich okay. Also es, wie stark jemand reingeht, ist der Person überlassen. Aber im Rahmen der Hauptrollen trifft ja jede Person Entscheidungen. Also jede Person hat ja eine Hauptrolle, was am ehesten dem entspricht, was jetzt der ursprünglichen Stellenausschreibung nahe kommt. Keine Ahnung, die Supporttätigkeit oder die Softwareentwicklung oder was auch immer. Und im Rahmen von der Hauptrolle trifft man ja immer Entscheidungen. Also das dort ist es bei allen gleich. Ich glaube, der Unterschied ist, was darüber hinausgeht. Also welche Rollen neben der Haupttätigkeit nehme ich noch an und wie stark fokussiere ich mich bei meiner Hauptrolle auf eben mein Daily Business und wie stark gehe ich noch drüber hinaus? Oder wie siehst du das?
Ja, habe ich mir auch so gedacht, dass ja in den Hauptrollen alle Personen ja jeden Tag so ihre kleinen und größeren Entscheidungen treffen und das auch einfach in den Rollen ja auch erwartet wird und letztendlich auch eine Verantwortung in den Rollen. Ich treffe dann die und die Entscheidungen. Und wie du auch sagst, alles, was so darüber hinausgeht, gerade so in anderen Rollen oder wenn es mal so ja temporäre Projekte sind, größere Entscheidungen, das ist dann, finde ich, schon wieder was anderes, weil da sehe ich schon, dass es da halt beides gibt. Ne? Da gibt es Personen, die, auch so einige Personen, die sich durchaus so richtig reinlehnen in die Selbstorga und das wirklich nutzen und sagen, jetzt probiere ich das aus und wir gucken mal, was passiert. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was für Projekte du dir so an Land ziehen kannst oder Ideen. Wir haben ja das sogenannte Lab, also unsere Experimentierstube so für Innovation. Über die werden wir auch mal noch in einer Folge berichten. Und da ist ja einiges möglich. Und da ja, gibt es, wie gesagt, einige Personen, die da richtig Gas geben und sich da ja genug irgendwie Mut auch zusammennehmen. Mut ist ja immer so mein, finde ich immer toll, wenn Leute mutig sind und die sich dann coole, große Ideen schnappen oder auch kleine Ideen schnappen und die dann groß machen. Es gibt's halt aber auch wiederum, ne, welche, die sagen so, nee, ich mache das einfach innerhalb meiner Rollen und das passt und das ist halt beides valide und muss, finde ich auch in der Selbstsorge beides okay sein. Also es muss halt auch diese Bandbreite geben, dass genau das so stimmt. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein typenabhängige Frage. So, was bist du für eine Person grundsätzlich, vielleicht auch so von deinem Wesen her? Sagst du, ich habe halt übelst Bock, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja auch so, bist du im Privatleben dann auch so oder eher nicht so? Oder was meinst du?
Das wollte ich gerade einbauen.
Ja,
das war jetzt schon... Das ist ja echt vom Persönlichkeitstyp abhängt. Und dass wahrscheinlich auch einfach manche Persönlichkeitstypen eher sich irgendwie viele Projekte schnappen wollen und manche halt sich lieber auf eins fokussieren. Also völlig wertfrei. Mhm. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass es eben beides gibt. So ziemlich sicher ist es ganz gut. Und dann gibt es eben auch bei uns beide Typen. Also das ist sicher nicht jetzt nur 0 und 1, ja, nur schwarz-weiß, aber so mal ganz auf die Pole bezogen.
Ja.
Und ich glaube, das ergänzt sich dann am Ende ganz gut. Zentral ist halt, das ist dieses Commitment geht jeder ein, ja, dass man in der Hauptrolle eben die Verantwortung auch übernimmt und dass die anderen sich komplett darauf verlassen können, dass man diese Rolle nachkommt und dort die Aufgaben erledigt und auch die Verantwortung übernimmt. Das ist mal das Versprechen, was jede Person geben muss. Und was darüber hinausgeht, das hängt dann von vielen Faktoren ab. Wie viel Zeit habe ich noch? Wie ticke ich? Was erfüllt mich? Wie viele Projekte möchte ich parallel haben? Da gibt es keine Verpflichtung und auch kein richtig oder falsch. Also ich glaube, es wäre schlecht, wenn niemand drüber hinausschauen würde. Aber es wäre wahrscheinlich auch nicht gut, wenn das alle machen würden. Weiß nicht.
Wie immer eine Balance. Wie bei allem.
Aber das heißt zusammenfassend, es gibt Personen, die wenige Entscheidungen treffen, aber in der Hauptrolle wird immer Entscheidungen getroffen. Was darüber hinausgeht, ist einfach okay, wenn das jede Person selber für sich entscheidet, wie weit sie reinspringen will und wie viele andere Projekte sie an sich nimmt. Und die anderen Projekte führen denn zu mehr Entscheidungen.
Mhm. Ich finde, das haben wir in meinen Augen zufriedenstellend beantwortet, die Frage. Fabian, möchtest du mal was aus dem Stapel ziehen?
Dann hüpfen wir mal weiter. Die Frage ist ein bisschen komplexer. Ich finde ich aber spannend. Und zwar war die ursprünglich so formuliert, wie soll das Ganze funktionieren, ohne pseudo-selbst organisiert zu sein? Das heißt, ich umschreibe es mal so, wie verhindert man, dass es am Ende nicht doch eine Pseudo-Selbstorganisation ist, bei der zwar theoretisch irgendwie alle Entscheidungen treffen könnten, aber am Ende die Entscheidungen doch nur oben getroffen werden. Also wo es mehr Schall als Rauch ist, so fasse ich die Frage auf, anstatt dass es wirklich gelebt wird.
Mhm.
Das finde ich eine coole Frage.
Ja, wie verhindert man es denn?
Ja, der Schlüssel sind für mich hier die Rollen, mal wieder, aber die sind einfach so zentral, weil eine Rolle mit Verantwortung kommt und damit mit Entscheidungsbefugnis. Das heißt, wenn ich eine Rolle habe, dann muss ich auch in der Rolle entscheiden können. Das ist so verankert. Ich habe die Legitimation, es zu tun. Und dadurch ist klar, dass nicht eine Person weiter oben die Entscheidung trifft. Ansonsten wäre die Rolle nicht richtig formuliert oder nicht gelebt. Und deswegen passiert es ja in der Praxis so nicht, weil ich ja einfach in meiner Rolle die Entscheidung einfach treffe. Also ich delegiere es ja nicht nach oben, sondern ich mache es einfach. Das heißt, es passiert nicht, dass jetzt eine Person in ihrer Rolle sagt, oh, ich kann sich entscheiden, ich frage jemand oben, den es so gar nicht gibt jetzt bei uns. In die Richtung passiert es nicht. Uns passiert ja auch nicht, dass zum Beispiel ich kommen würde und sagen würde, ich treffe die Entscheidung, weil ja die Rolle der Person mir ganz klar sagt, dass sie die Entscheidung trifft. Also es geht in beide Richtungen. Das ist mal der eine Gedanke, den ich habe.
Da grätsche ich mal rein.
Mach das,
Fabian, um dein Wort mit dem Grätschen mal mit zu verwenden. Was passiert denn dann, vielleicht wolltest du es ja auch schon anschließend jetzt sagen, was passiert denn dann mit Aufgaben, die eben, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, keiner Rolle zugeordnet sind? Gibt es da so eine Art Delegationsprozess? Also könnte es dazu so Verwaschungen kommen, zu so Pseudo-Geschichten? Weil das ist dann so ein bisschen die Frage, wenn wir dann sagen können, okay, da können wir uns nicht an den Rollen langhandeln, was ist es dann?
Naja, das sind ja die Aufgaben, da waren wir bei der Folge, wo es um Proaktivität ging, unter anderem drin, wo es jemand geben muss, der dann reingeht und sich die Aufgaben schnappt. Theoretisch sind es Sachen, die in irgendeiner Art und Weise nach oben wandern könnten. Also zum Beispiel, wo es dann irgendwie bei uns bei der GmbH-Geschäftsführung landet. Aber das sind ja in der Regel nicht die, wie formuliert es, es sind ja öfters auch Sachen, die keiner so richtig machen will vielleicht, wo irgendwie im Raum schweben, man wüsste, es müsste was gemacht werden, keiner ist direkt verantwortlich, aber niemand hat so wirklich Lust drauf. Ich glaube, das sind öfters schon auch Sachen in der Richtung. Und ich glaube, die sind dann da nicht so relevant, weil da habt ihr auch eine andere Person dann nicht so das große Interesse, sich die gleich zu schnappen. Also das sind nicht diese Entscheidungen, glaube ich, bei der es um der Fragestellung geht. Das sind eher so Sachen, wo, ist der Begriff mit Mädchen für alles, ja, wo man eigentlich sich wünschte, irgendjemand räumt das alles auf und macht den ganzen Kram. Aber ich sehe die Sachen gar nicht so stark im Kontext mit der Frage. Also Beispiel, du hast die Rolle der Prozesshüterin und triffst dort krasse Entscheidungen und also in Rücksprache und so weiter, aber trotzdem, da habt ihr eine Entscheidungskompetenz und Das ist was, wo ich sagen würde, da könnte eine Pseudo-Selbstorga auf einmal passieren, wenn ihr die Entscheidung am Ende doch nicht treffen würdet, sondern jedes Mal mich fragen würdet oder so, ja. Aber das andere sind ja Sachen wie, keine Ahnung, wir brauchen ein Kalendertool oder so. Die finde ich jetzt nicht so relevant. Da landet mal vielleicht was bei mir, aber ich ziehe mir den Schuh halt auch nicht an. Ich sage halt auch, warum soll ich jetzt das machen? Ja, in der Organisationsform, das ist nicht der Deal. Deswegen werfe ich den Ball ja bei den Sachen eher zurück. Und ich glaube, andere, die irgendwie jetzt vielleicht in einer Position sind, wo es eine natürliche Hierarchie gibt, das kann durchaus sein, die würden den Ball auch nicht annehmen, sondern auch zurückwerfen. Weil das Sachen sind, die die selbst sogar anders lösen sollte. Das ist schwierig zu greifen, aber ich glaube, am Ende sind die Entscheidungen nicht so attraktiv und relevant wie die anderen und wie es eigentlich geht. Mhm. Und die anderen sind in Rollen verankert. Und dadurch ist ja die Verantwortung klar definiert. Du hast noch was zum Ergänzen. Da kannst du es besser greifen.
Besser. Anders. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber wenn wir jetzt einfach mal auf sowas gucken, wie sowas, was sonst vielleicht eine Teamleitung wäre. Also schon oben, aber irgendwie eine Etage runter und irgendwie überhaupt und bildlich und sowieso. Weißt du, wenn ich irgendwie in meinem Team irgendwie eine unliebsame Aufgabe rumliegen habe, die halt einfach so dahergelaufen kommt, weil wie manche Aufgaben so sind, die kommen so an und irgendwie will sie keiner so richtig machen und die muss aber gemacht werden und die passt aber auch in keine so richtige Rolle. Was ist, wenn eine Person sagt, ja, dann mach du das jetzt, fertig, aus, ne? So. Und dann ist es vielleicht auch eine Typenfrage wieder. Mache ich das dann? Sag okay. Oder sag ich so, nee, nö, nüchtes. Oder wie oder was oder wo. Also gibt's da vielleicht doch jemanden, der vielleicht laut ist und sagt so, du machst das jetzt. Und dann sagt jemand, okay, ich mach's jetzt, okay. Weißt du, was ich meine? Also das könnte ja auch so eine, wenn wir diese zweite Decke einziehen, könnte das ja auch möglich sein.
Du meinst, dass jemand sich in die Rolle aufschwingt, dann Sachen zu delegieren? Ja, dann braucht es das Team, was halt dagegen hält, ja. Indem es sagt, hey, das ist nicht deine Rolle, ja, was machst du eigentlich gerade eben? Kann ja positiv sein, jemand, der Sachen beim Namen nennt und in die Runde wirft und sagt, irgendjemand von uns muss es machen. Das ist ja eine Variante. Die andere wäre, wenn jemand sich auf das rausschwingt und anfängt, Aufgaben zuzuweisen, ohne dass es vereinbart war. Also wenn ein Team ja für sich beschließt, es gibt eine Person, die eine Rolle hat, die koordiniert und auch irgendwie die Aufgaben verteilt und so weiter. Das ist ja dann deren Ding, ja. Aber wenn es nicht so definiert ist, dann würde ich schon behaupten, dass bei uns der Widerstand kommt, weil es nicht der Vereinbarung entspricht.
Ja.
Und das ist eine schöne Überleitung zu meinem zweiten Punkt dort.
Wunderbar.
Ha, gell? Mhm. Voll gut, Alter.
Super.
Und zwar ist es halt essentiell, dass die Rollen, das haben wir auch schon mal gehabt bei einer Folge, dass die Rollen eben die Verantwortung definieren und nicht den Status. Und ich glaube, dann wird es schwierig. Also wenn eine Rolle nur einen Status abbildet, keine Ahnung, Teamleitung, ohne dass es dahinter steht, was eigentlich genau ist, dann kann sowas passieren, dass es eine Pseudo-Selbstorga ist. Weil die Rolle ja so schwammig definiert ist.
Alles und nichts.
Genau. Alles und nichts, ja, die Verantwortung gar nicht klar beschreibt, sondern nur einen Status, eine Hierarchie beschreibt. Und dann baust du dir das Konstrukt, was dazu einlädt, das Ganze als Pseudo-Selbstorga zu leben. Wenn aber die Rolle gar nicht den Status abbildet, ja, sondern immer auf die Verantwortung geht, dann kann das, glaube ich, nicht passieren. Oder das sieht dann, zumindest wird es dann aufgedeckt, wenn es passiert. Es wird sichtbar und man kann es ansprechen. Da gibt es Sinn.
Ja. Cool, ja, puh, ne? Glück gehabt.
Und das Letzte ist halt die Transparenz. Die ist jetzt nicht so essentiell wie die anderen Faktoren in den Rollen, aber wie kann man dafür sorgen, dass es nicht ein Pseudo-Selbstorger ist, indem zum Beispiel bei uns alle Bescheid wissen über Gewinn und Umsatz, um halt dann auch Entscheidungen treffen zu können. Also man braucht ja die Entscheidungsgrundlage, sodass man nicht jetzt aus Angst oder Unsicherheit eine Entscheidung nicht treffen möchte. Das ist nochmal die andere Seite. Also das eine ist, wie sorgen die Rollen für den Rahmen? Und das zweite ist, wie werde ich persönlich ermächtigt, auch mich zu trauen, Entscheidungen zu treffen.
Mhm.
Da ist Transparenz sicher ein wichtiger Punkt.
Und damit hast du ja im Grunde, Fabian, zur nächsten Frage, die da schon um die Ecke guckt, auch schon wieder so einen Bogen gespannt. Das
wird
Finanzen. Ich habe da was über Kohle gehört. Grundsätzlich erstmal danke für deine Ausführung, Fabian. Ich wollte dich jetzt gar nicht so abbiegen.
Bitte
einmal den Büchern.
Ja, danke schön.
Wunderbar, der Knicks funktioniert nach wie vor, mich freut's. Genau, die nächste Frage ist nämlich, seid ihr auch transparent in Bezug auf Finanzen? Also wie werden Entscheidungen getroffen, die mit höheren Kosten verbunden sind? Und gibt es dazu sowas wie ein vordefiniertes Rahmenwerk oder ein Spezialgremium oder ganz anders? Kann ich ja mal reinsteigen und du guckst mal, ob du hinterher steigst, in die Wand hinein. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn eine Entscheidung getroffen wird, die jetzt nicht so eine Schnulli-Bulli-Entscheidung ist, um das einfach nochmal zu platzieren.
Schnulli-Bulli.
Ja, wenn da Geld involviert ist, also Finanzen eine Rolle spielen, dann musst du ja eh dir Rat holen bei Personen, die Finanzhüte auf dem Kopf tragen. Und ja, was macht ihr denn da? Also du holst ja auf jeden Fall Rat von den Personen, die sich damit auskennen. Und wir haben auch mal festgelegt, dass es bei Sachen, so Projektentscheidungen oder andere Entscheidungen auch, die teurer sind als 30.000 Euro, aufgemerkt, dass da sowieso alle explizit informiert werden müssen, also alle vom Team. Ne?
Richtig, ja.
So ist das.
Das ist das Rahmenwerk.
Das ist das Rahmenwerk. Das ist so ein ganz kleines Rahmenwerk.
Also was es da noch gibt, ist ja das Lab-Gremium. Das ist schon speziell im Lab drin, also im Experimentierraum. Und gleichzeitig ist das Lab ja aber ein Raum, wo halt auch große Ausgaben entstehen können. Also die können auch in anderen Bereichen entstehen, aber dort ist die Wahrscheinlichkeit höher.
Mhm.
Und da ist ja so, dass das Lab-Gremium auch über die Ausgaben informiert werden muss und ja auch irgendeinen Rahmen vorgibt. Das heißt,
richtig,
da haben wir nochmal diese strenge Richtlinien, was für den Prozess echt gut ist.
Auf den wir in einer späteren Folge eingehen.
Ja, muss man eben machen, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Sonst glaubt es keiner mehr. Wahrscheinlich, ich glaube, das Lab gibt es gar nicht. Wir reden immer davon, aber wir bringen keine Folge, weil es ist...
Ein Mythos.
Ja, genau. Wir sagen immer, wir haben sowas. Und dann weiß ich nicht, also jetzt mal ganz ehrlich, und dort hat wahrscheinlich die Selbstsorge irgendwann enden, ja. Wenn es jetzt um riesige Summen geht, keine Ahnung, wir schmeißen das Projekt über 200.000 Euro an oder sowas, dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo ich als Geschäftsführer mindestens sehr stark ratgeben drin wäre, einfach wegen der Haftung. Also da kommt irgendwann diese rechtliche Grenze, wo man sagt, hey, du musst doch halt den Kopf dafür hinhalten. Was meinst du dazu? Also ratgeben bin ich ja sowieso drin, aber ich weiß nicht, ob irgendwann der Punkt kommt, wo auch explizit die Zustimmung von mir entweder erfordert oder einfach gewünscht ist, weil es so groß ist. Aber das ist für mich gar nicht so wichtig. Es sind immer diese Randfälle. Aber die finde ich gar nicht so wichtig, weil die kommen ja so selten vor. Also selbst sowas über 30.000 Euro kommt ja nicht täglich vor. Und wenn wir dann schon in diesem anderen Level noch sprechen, das hat man bisher, glaube ich, noch gar nicht. Also
nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
Dann ist es für mich so ein Punkt, da braucht man sich auch keinen riesen Kopf machen, dass dann jetzt dann noch ein extra Gremium bräuchte oder nicht. Können wir dann machen, wenn wir mal merken, es kommt häufiger vor und wir wollen eine andere Lösung haben. So.
Genau.
Aber das heißt zusammengefasst, wir machen Umsatz und Gewinn transparent. Die Details machen ein bisschen ganz transparent, weil es gar nicht stark braucht, weil es einfach relativ gut geht. Und solange man sieht, dass Umsatz und Gewinn in guten Rahmen sind, kann man die Entscheidung guten Gewissen treffen.
Genau, transparent im Team, wohlgemerkt.
Genau, im Team, genau. Und dann gibt's den Bereich, in dem jede Person Entscheidung treffen kann, nur auf Basis von Rat. Also das, was wir schon ein paar Mal erklärt haben. Und dann geht's die Schwelle ab 30.000 Euro, bei der das ganze Team einsprechen muss. Und dann gibt es darüber hinaus noch den Lab-Prozess, wo es tatsächlich ein Gremium gibt, was nochmal stärker auf die Ausgaben achtet. Und dann geht es theoretisch darüber hinaus auch irgendwo einen Punkt, wo wahrscheinlich ich stark involviert bin, allein schon, weil die Unsicherheit ist, ob das okay ist, 200.000 Euro rauszuhauen. Aber der Fall kam bisher noch nicht vor. So mal die Antwort auf die Frage, wie weit wir transparent in Bezug auf Finanzen sind und wie Entscheidungen mit höheren Kosten getroffen werden.
Mhm. Wollen wir noch eine kleine Frage machen?
Ja.
Ja? Okay. Dann, die kam per Fax rein, Fabian.
Per Fax?
Halt dich fest, das, cool. Das passiert ja nach wie vor, ne? Also,
ja, stimmt.
Mag
ich, man ja
nicht glauben. Da geht's so ein bisschen darum, ob wir vielleicht auch mal so über die Reibungen der Transformation sprechen könnten und wie wir die gemeistert haben.
Wir haben lange noch ein Faxgerät gehabt, also ein digitales.
Ja?
Und da kam dann nur noch Blitzerwerbung rein. Weißt du, diese Blitzererkennungsgerätwerbung, die kam immer mit Fax, ohne Witz.
Die da,
Alter, du hast ein Gerät im Auto, was Blitzer irgendwie erkennt. Das habe ich jede
Wirklich?
Woche. Ja,
es
jede Woche kam da.
So, es gibt
was
so was für das eigene Auto, dass man...
Keine Ahnung, weiß nicht. Das Faxgerät meint, dass sowas gibt's, aber okay.
Uiuiui.
Dass nur das kam, habe ich gedacht, ich brauche kein Faxgerät mehr.
Okay,
so, wie war die Frage nochmal? Sorry.
Die Frage lautet, oder ist ja vielmehr ein Wunsch, ne? Vielleicht sprecht ihr ja mal über die Reibungen der Transformation und wie ihr das gemeistert habt. Hatten wir denn Reibungen bei der Transformation, Fabian? Gab's da Probleme? Hat's mal geruckelt?
Was meinst du?
Ja, toll. Jetzt werd ich gefragt.
Da ich kann vorbrechen.
Fresh mal rein.
Es gab mehrere Punkte. Ich fange mit einem an, der mir eingefallen ist. Und zwar, na, kann man schon offen so sagen, fehlendes Commitment bezüglich manchen Vereinbarungen. Also wir hatten vereinbart, dass wir Feedbackgespräche machen. Zielsetzung war nicht so ganz klar definiert, aber es war schon irgendwo im Raum. Ist schon gut, wenn man sich mit Ziele setzt und so, gerade am Team. Und das war am Anfang sehr auf Eigenverantwortung und er hat nicht so gut funktioniert. Das haben wir in der Feedback-Folge auch angesprochen. Das ist ein Beispiel dafür. Und dort gab es dann bei uns Leute, die gesagt haben, das muss verbindlicher werden. Und das Ergebnis ist, dass wir Prozesse definiert haben, die verpflichtend sind. Und das gab es am Anfang nicht. Also ein Reibungspunkt entstand dadurch, dass wir zu wenig Prozesse hatten, zu viel Freiraum in Bereichen, wo dann, ja, man aus Zeit- oder Lustgründen nicht so reinspringt. Da zähle ich auch dazu.
Mhm,
und es gab dann auch Reibung und Diskussionen und Ja, da ist die Lösung, mehr Prozesse einzuführen. Nicht überbordend, aber eben mehr.
Ja. Was gut zu der Erkenntnis passt, so dieses, irgendwie braucht's bei Schoolcraft noch Menschen, die sich einfach auch mal mit den Prozessen beschäftigen. Und da gab's, ne, wie du sagst, an dem Feedback-Prozess gab's dann irgendwie auch so Kritikpunkte oder auch am Konfliktlösungsprozess. Man denkt so irgendwie, ist noch nicht so ganz rund, wird dann nicht ganz so genutzt, wie wir uns das vorstellen. Ne, und dann war irgendwie klar, okay, dann braucht's offenbar aber auch immer jemanden, der so diesen Schuh mal anzieht und sich irgendwie auf die Prozesse stürzt. Ne? Und das ist halt auch so, finde, kommt halt auch so dieser Reibung aus dieser Erkenntnis so, okay, wer kümmert sich drum? Ist vielleicht auch so, ne, der Klassiker, wie wir vorhin besprochen haben, lag noch nicht in irgendeiner Rolle. Das ist halt eine Aufgabe, die so rumliegt, so, ja, wir sehen irgendwie, da müsste was getan werden. Wer tut's denn? Und dann, ja, hat sich dann auch da einfach die Prozesshüterin-Gruppe daraus gebildet, die letztlich sagt, ja, okay, dann ist das jetzt, sind es jetzt quasi neue Rollen, die damit entstanden sind. Jetzt quasi so, ja, weiß ich nicht, wie das Auge Saurons immer alles abtasten drumherum. Passt das noch mit den Konflikten? Sie durchbohren alles auch Fleisch. So, anyway.
Auge Saurons ist jetzt ein schräger Vergleich, okay.
Vielleicht wollte nicht schon wieder, dass das Leuchtturmbeispiel nehmen. Vielleicht ist das heller eigentlich. Okay, wir denken an das Licht des Leuchtturms.
Okay, ist besser.
Du weißt doch, Fabian, wie das hier ist, hier unten bei mir im Auenland.
Hast du noch ein Beispiel?
Ja, das war jetzt mein Beispiel.
Ja, das war ein bisschen gecheatet, weil sie angehängt waren.
Passt dir das nicht? Ach, das Mann, war, ey. Das so hast du gemerkt.
Beispiel, ja. So ein
Was, ein Rucksackbeispiel?
Ja,
das hat einen Namen?
Wusstest ja, das habe ich gerade eingeführt. Das ist ein Beispiel, wo jemand anders schon das Beispiel in den Raum gestellt hat. Das Beispiel läuft los und du kommst und du heimlich den Beispiel in den Rucksack aufstellen und sagst, das ist ein eigenes Beispiel.
Super. Ja,
das ist ein Rucksackbeispiel.
Krass, guck mal, voll in love. Wusste ich gar nicht, dass es so heißt. Großartig, jetzt kann ich das in Zukunft auch verwenden. Sag, das ist ein Rucksackbeispiel.
Ne, keiner so weiß, was gemeint ist.
Nee, genau, großartig. Am Ende, du veräppelst mich. Ist jetzt 1. April? Nee, am Ende ist das gar nicht so. Hast du das Patent darauf angemeldet? Auf
das Nein, ich, das habe ich halt gerade spontan. Das ist, hast du, ich fand es gerade passend. Ich finde es immer total schlüssig.
Ich finde es auch schlüssig. Ja. Ich habe sofort geglaubt. Ey.
Ich habe noch ein Beispiel und zwar entstand deswegen bei unserer Reibung, weil ja nicht jede Person sich gleich leicht tut mit der Selbstorga oder die gleich gut findet. Also es gab durchaus auch Menschen oder gibt Menschen, die Skepsis haben und Bedenken und Kritik äußern. Und da haben wir auch schon mal in der Folge mal kurz angerissen gehabt, dass es wichtig ist, dann Räume zu schaffen für solche Gespräche und für solche Kritik. Und wir das am Anfang, glaube ich, nicht so gut gemacht haben, weil wir gedacht haben, dass wir irgendwie, haben sie gemeinsam beschlossen und dachten, wir alle finden es toll. Und dann waren die Räume nicht so stark da und mit der Zeit haben wir die mehr aufgemacht. Zum Beispiel durch deine Selbstorga-Talks, die du da ins Leben gerufen hast und andere Maßnahmen. Und wir haben dann ja auch die Coaching-Angebote geschaffen, wo man 1-zu-1-Coaching machen kann und Workshops, die solche Themen aufgreifen, wie auch diese Lalu-Reihe mit 7 Sessions, wo man wirklich mal eintaucht in das Buch, um ein besseres Verständnis bekommen zu können. Das heißt, eine Reibung entstand, weil nicht alle das Konzept toll fanden und es aber nicht so gut aufgefangen wurde. Mhm. Und das eine ist, besser aufzufangen, aber das zweite ist auch schon, dafür einzustehen. Also zum Beispiel finde ich es immer wichtig, darauf hinzuweisen, weil das geht nämlich unter. Wenn so Kritik kommt, dass wir irgendwie so viel Zeit mit Gespräch verbringen, dann werfe ich immer gern ein, dass wir die ganze Zeit, die in anderen Firmen für irgendwelche Status- und Hierarchie-Spielchen stattfinden, bei uns halt gar nicht verbraten. Ja, also auch das, was man nicht sieht, nochmal in den Raum zu stellen. Und ich fand die Aussage von einer werten Kollegin, in dem Fall nicht du, fand ich so gut, dass es halt nicht darum geht zu sagen, es gibt uns und die Selbstorga, sondern dieser Blickwinkel, wir sind die Selbstorga. Mhm. Also das ist so zentral und nicht dieses, die Selbstorga ist schlecht, sondern wenn, dann wäre es so, okay, wir machen das halt nicht gut und dann müssen wir halt dran arbeiten. Das ist für mich so ein ganz zentraler Baustein, um diese Reibung auch wegzukriegen. Also einerseits versucht es aufzufangen, aber zum Zweiten auch zu sagen, dass die Verantwortung ja bei uns liegt. Es gibt nicht die Selbstorga, die schuld ist an irgendwas, was nicht klappt oder nicht so gut ist, sondern ja, das entscheiden halt wir als Team. Die Selbstorga ist so, wie wir das als Team wollen. Und das hilft, finde ich, auch, um diese Reibung aufzulösen, wenn man dann mehr in die Verantwortung und ins Handeln reingeht, anstatt irgendwo einen Fehler zu suchen oder sowas, ja.
Ja.
Was meinst denn du?
Ich sage jetzt mal, mich bringt das zum Stichwort Rollen. So, das schlägt in so eine etwas ähnliche Kerbe. So mit dem, wir beschäftigen uns sehr viel mit uns selbst oder so mit diesen internen Sachen. Also wenn das was ist, was so zu Reibungen hier und da geführt hat. Und dann denke ich da auch an die Rollen. Und das war bei den Rollen ja auch so dieses, da waren wir anfangs auch so wie, ja, es braucht Rollen. Es war halt irgendwie zu locker, luftig und überhaupt, ne? Da war kein Zug dahinter. Und das war so dieser Stock in den Speichen des Fahrrads, ne? Also ja, immer wieder sind wir drüber gestrauchelt, wenn noch nicht alle ihre Rollen klar vor sich haben und in diesen Rollen agieren, dann das ist übelst schwierig und dadurch entsteht halt Reibung auch, ne? Und ja, dann irgendwann war klar, es braucht da auch ein Commitment und jede Person muss einen Rollendefinitionsprozess durchlaufen. Relativ schnell dann auch, wenn du als neue Person dazukommst. Also da wartest du jetzt irgendwie auch nicht ein Jahr oder so, bis das dann mal losgeht, weil es halt allen Personen total hilft, inklusive dir selbst. Und das war halt auch schon so dieses so, ach okay, das ist halt auch wieder viel Zeit, die investiert wird. Aber natürlich, du musst schon mal in dich gehen und drüber nachdenken, okay, was sind meine Verantwortung, meine Aufgaben und meine Kompetenzen? Ne, wie setze ich die so bei Schoolcraft ein? Was mache ich denn hier eigentlich bei uns? Und das ist halt super wichtig, ne? Und ich habe halt auch gedacht so, puh. Also ich habe selbst immer wieder gemerkt, wie schwierig es für mich war, keine Klarheit hier und da bei KollegInnen zu haben. So was, in was kann ich dich jetzt gerade ansprechen oder nicht? Liegt das so bei dir oder nicht? Und da hat es halt voll geholfen zu sagen, okay, wir müssen es verpflichten, diesen Rollendefinitionsprozess. Und da haben wir halt auch ne das Glück, dass wir eine externe Coachin quasi haben, die damit bei uns so ganz fest im Boot ist und da auch einen guten Zug dahinter hat. Und das wird jetzt gut angenommen, habe ich zumindest den Eindruck. Da purzeln einfach ganz viele coole Rollen raus und regelmäßige so auch Rollenentwicklungsgespräche. Ja, wir haben halt echt die Lernerfahrung daraus gezogen. Macht die Rollen.
Ja. Da stimme ich dir zu. Ich glaube, viel Reibung entstand durch unklare Rollendefinition. Also nicht alles, aber war für einen guten Teil verantwortlich.
Ja.
Dann habe ich noch ein Beispiel für Reibung. Das ist jetzt ein Meta-Beispiel.
Oh, Meta, ganz am Schluss.
Mhm. Ich glaube, dadurch kamen ganz viele Probleme dann auch zustande. Und zwar, meines Erachtens, und da fasse ich mich selber an die Nase, sind wir lange zu spät in sich anbahnende Konflikte reingegangen und haben dann zu stark mit Watte kommuniziert.
Mhm.
Das heißt, wenn sich irgendwas komisch anfühlte, also wenn irgendwo Reibung entstand, das wird sich wahrscheinlich vermeiden lassen, dass es passiert, aber dann sind wir oft spät rein und haben dann nicht so ganz offen gesagt, also ganz direkt gesagt, was das Problem ist und halt mal versucht, sehr, sehr wertschätzend zu kommunizieren. Und die Intention war gut, aber die Konsequenz davon halt nicht, weil dann Sachen eben nicht geklärt wurden.
Verschleppt.
Genau, verschleppt. Und wenn dann immer noch nicht wirklich auf den Tisch kam, was der Kern der Sache ist. Und das, finde ich, hat sich schon stark geändert, dass immer mehr Personen früher reingehen und auch direkter auf den Tisch legen, worum es geht. Also schon wertschätzend gegen die Person, aber eben hart und direkt in der Sache, so mal grob umschrieben. Und dadurch können wir Reibung, finde ich, schneller abfangen als früher. Also die anderen Sachen, die bisher gesagt haben, die verhindern Reibung, aber diese Metaebene mit schneller und direkter in Gespräche gehen, also gerade in Gespräche, wenn sich was nicht gut anfühlt. Dadurch können wir neue Reibungspunkte, die trotzdem passieren werden, besser abfangen und schneller.
Ja, also wenn du auch sagst, was sich nicht gut anfühlt, das kann ja auch eigentlich mal ein ganz guter Maßstab für einen selbst so sein. So dieses, okay, irgendwas fühlt sich hier gerade nicht in Ordnung an, vielleicht sollte ich da mal mit jemandem drüber reden. Also ja, auch nicht jetzt bei jedem kleinen Ding, aber so für einen selbst, so wann gehe ich rein, wann gehe ich nicht, also spätestens wenn ich mir diese Frage stelle, soll ich das mal ansprechen oder nicht, macht es ja offenbar schon etwas mit mir. Also wie du sagst, ne, so ich habe auch den Eindruck, dass wir da so als Gesamt-Schoolcraft auch so eine Reise hinter uns haben, so am Anfang sehr wattig, sehr gewaltfrei kommuniziert, also nicht, dass es jetzt irgendwie sehr gewaltvoll sei in unserer Kommunikation, aber schon wie du sagst, ne, dieses hart in der Sache, weich zum Menschen, so ist das glaube ich, ne, dieses, diese Umschreibung. Ja. Und das irgendwie auch cool ist zu sehen, oder wenn du es bemerkst, dass es KollegInnen genauso gerade machen. Also ich finde immer so wie, oh yay, cool, bam. Also so in mir drin sagt dann jemand, ja cool, dass jemand reingeht. Also das zu beobachten. Das ist so wie, ja, schön.
Und das hilft ja auch dann, das selber zu tun. Also mir hilft das, also ich versuche sowieso zu machen, aber wenn ich eigentlich sehe, dass andere das auch tun, dann bestärkt mich das drin, dass es total fein ist, früh reinzugehen, noch was offen anzusprechen, anstatt die Angst zu haben, dass man damit jemand auf die Füße tritt oder jemand verletzt oder sowas.
Ja.
Je mehr das machen, desto einfacher wird's.
Ja. Was nicht heißt, dass es weniger unangenehm ist.
Nee, es ist immer noch sehr unangenehm.
Mhm.
Ja. Ayo, das waren die vier Froschen, ne?
Fabian, ich dachte gerade, was kommt denn jetzt zum Stichwort unangenehm oder so?
Oder haben wir noch was zu ergänzen?
Nee, ich finde, wir haben damit doch gut heute mal so einen kleinen Fragenblumenstrauß beantwortet. Mhm. Und bin gespannt, ob daraus vielleicht neue Fragen entstehen. Also bitte weiterhin gerne kommentieren, Fragen stellen, piekst uns an.
Ja, wir sind gespannt. Dann machen wir eine nächste Folge mit Rückmeldung zu Fragen. Finde ich cool.
Machen wir
gerne.
Wollen wir ein anderes, neues Format jetzt so auch, ne?
Ja.
Cool.
Dann Frau Berenike, sage ich vielen Dank für das schöne Gespräch mit Ihnen heute.
Florian Gründer.
Florian Gründer.
Ja, du wurdest ja auch mittlerweile mit Florian angesprochen, ne?
Ja. Mhm. Ja, Florian ist auch ein schöner Name. Ja. Ne? Ist schon okay, komme ich damit klar.
Flori.
Flori Gründer, hallo?
Oh, bitte, und dann nur so reden. Siehst du, habe ich direkt jemanden vor Augen.
Das ist jemand vor Augen.
Ja, genau, mit dem Hallo, da bin ich dabei. Schön, wunderbar. Na, dann gut. Fabian, schöne Mittagspause dir. Koch ja, was Gutes.
Geht's kochen. Und dann kochen dir noch einen schönen Abend.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Adieu.
Ciao, ciao.
Tschüss.